Also, ich lese uns aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Und der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehen werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Die Begegnung also zweier Menschen, die einander ganz fremd waren. Der eine hatte zumindest von dem anderen schon mal was gehört, nichts Freundliches. Vielleicht auch zweier Feinde, die sicher nicht gut voneinander dachten und die zu Freunden wurden. Vier kleine Anmerkungen dazu und zum Schluss ein Beispiel. Erste Anmerkung: Wenn aus Feinden Freunde werden sollen, braucht es ein Fundament. Jede Geschichte, in den biblischen Geschichten wie in unserem Leben und in dem Leben unserer Völker, jede Geschichte hat seine Vorgeschichte. Nichts beginnt irgendwie mit Null. Nichts ist irgendwie, außer der ersten Schöpfung, die Gott ins Leben gerufen hat, gibt's nichts mehr, was irgendwie so Creatio ex nihilo, eine Schöpfung aus dem Nichts, aus dem gar nichts heraus. Ansonsten ist alles andere außer dieser ersten Schöpfung immer etwas, das eine Vorgeschichte hat. Auch mein Leben ist so. Mein Leben hat nicht mit Null begonnen. Auch das Buch meines Lebens, das ich schreibe, auch dieses Buch des Lebens hat schon einige Kapitel, bevor ich angefangen habe zu schreiben. Jede Menge Kapitel. Die meisten dieser Kapitel habe ich noch gar nicht gelesen und sind mir völlig unbekannt, weil sie über Jahrhunderte hinweg zurückreichen. Manche entdecke ich immer wieder und nehme sie wahr. So ist das mit allem. Hier ist das in Apostelgeschichte 9, die ersten 9 Verse. Da heißt es: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er die Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Und dann kommt alles das, was die meisten unter uns wahrscheinlich kennen werden, dass der losgaloppiert, kurz vor Damaskus ihm Jesus begegnet, der vom Pferd fällt, blind ist, nach Damaskus geführt wird. Und dort setzt unser Predigtext ein. Jede Geschichte hat seine Vorgeschichte. Nicht eine, sondern seine dazugehörige, diese Geschichte verständlich machend, erklärende Geschichte. Mir selber war das, was nicht, das erste Vierteljahrhundert meines Lebens völlig unbekannt, dieser Gedanke. Ich kannte ihn nicht. Ich habe 2 Semester Kirchengeschichte erlebt und fand die irgendwie ganz nett. also der größte Eindruck nach zwei Semestern Kirchengeschichte oder eigentlich auch der einzige Eindruck war der, dass es diese Kirche immer noch gibt, ist mehr als ein Wunder. Also nach so viel Chaos, nach so viel Ungereimtheiten, nach so viel Ärger, nach so viel Unanständigkeit und Zerworfenheit, das ist ein maximal großes Wunder. Aber mehr verstand ich nicht. Und dann saß ich in einer Vorlesung in Tübingen bei einem Kirchengeschichtsprofessor, den ich nur dieses eine Mal gehört hatte, der verschrien war als an der Uni in Tübingen als der maximale Langweiler, der nicht zu steigern wäre. Aber irgendwie, ich hatte Zeit übrig und saß dann in dieser einen Vorlesung bei ihm und habe in dieser einen Vorlesung bei diesem maximalen Langweiler verstanden, warum es Geschichte gibt und warum Geschichte wichtig ist. Er hatte über das Abendmahl referiert, das ist noch das Einzige, was ich weiß, außer, dass er verständlich machte durch die Herleitung aus der Geschichte, warum es zu unterschiedlichen Traditionen in unterschiedlichen Kirchen gekommen ist. Und da habe ich verstanden, um meine Gegenwart zu verstehen, muss ich die Vergangenheit kennen. Sonst verstehe ich meine Gegenwart nicht, sonst werde ich sie nicht wahrnehmen, sonst wird sie sich mir nicht eröffnen. Und andersrum auch, wer seine Vergangenheit nicht kennt, der versteht seine Gegenwart nicht und hat damit auch keine Zukunft. Geschichtsvergessenheit führt unweigerlich zu Lebensdummheit. Unweigerlich. Im Persönlichen wie im Politischen, im Kleinen wie im Großen. Geschichtsvergessenheit führt zu Lebensdummheit, zu Lebensunfähigkeit. Man ist nicht in der Lage, die Dinge recht zu deuten und die rechten Schlüsse daraus zu ziehen. Wie viele, nur im Nebensatz gesagt, wie viele politische Diskussionen und Handlungen unserer Zeit leiden gerade an dieser Stelle. Also das ist der erste Gedanke, die erste Anmerkung. Wenn aus Feinden Freunde werden sollen, braucht es ein Fundament. Man muss sich kennen. Man muss die Geschichte kennen. Man muss wahrnehmen, warum ist das so, wie es ist. Hier in diesem biblischen Text muss Hananias verstehen lernen, warum ist dieser Saulus blind? Und warum ist es nicht eine Aufgabe des Arztes, sondern meine Aufgabe, von Jesus an dieser Stelle gesandt zu sein. Zweiter Gedanke. Wenn aus Feinden Freunde werden sollen, braucht es Beweglichkeit. So etwas wie eine geistige Beweglichkeit, also im Denken. Da spricht Jesus ihn an und sagt, Hananias, und er sagt, hier bin ich. Wir Menschen, wir neigen eher zur Starrheit. Auch ich. Meistens weniger aus Bequemlichkeit, eher aus Sicherheitsgründen, aus Inneren, die einem oft selber ein bisschen verborgen sind. Auch wenn das nur eher eine vermeintliche Sicherheit darstellt. Ich frage mich, ob mich Gott noch rufen kann. Hananias, hier bin ich. Das ist ein ganz knapper Wortwechsel, der sich insgesamt über 4 Worte erstreckt. Jesus braucht nur 1. Hananias schafft es aber auch mit 3, das ist auch nicht so viel. Ein knapper Wortwechsel. Und ich frage mich, bin ich selber fähig zu solch einem Wortwechsel? Zu einem knappen? Bin ich innerlich so beweglich, dass ich sage, ja, ich stehe bereit, wenn man mich ruft, wenn es an mich kommt, wenn sich die Situation ergibt, wenn Jesus zu mir spricht, ohne lang Federlesen, ohne groß nachdenken, ohne größere Diskussionen oder was auch immer. Geistige Beweglichkeit. Auch eine konkrete Beweglichkeit braucht es in der Tat. Jesus sagt ihm dann, steh auf und geh. Hananias, die Sache, die ich dir auftrage, die lässt sich nicht von deinem Schreibtisch aus erledigen. Die kann man nicht vom Sofa aus irgendwie regeln und in die Gänge bringen. Steh auf und geh. In der Geschichte unserer Kommunität, die ja im Rahmen der Studentenunruhe 1968 entstanden ist, die Offensive junger Christen, gibt es diesen Satz in den, sozusagen in unserer ersten, im Versuch unserer ersten geistlichen Regel, gibt es diesen Satz, dass nicht die bessere Idee, sondern das bessere Leben überzeugt. Ideen gab es 68 ohne Ende. Ideen gibt es auch heute noch jede Menge. Aber dass es auf das Leben ankommt, auf das, was tatsächlich ist, das Leben entscheidet. Und zur Beweglichkeit gehört auch ein geistliches Moment. Dieser Glaube, geh los, geh zu diesem Saul, denn siehe, er betet, sagt Jesus. Hätte er sagen können, der Kerl ist blind. Hätte auch gestimmt. Oder der weiß nicht, wohin er gerade gehen soll. Der hätte auch gestimmt. Oder was auch immer. Jesus sagt, denn siehe, er betet. Und Hananias muss erfahren, da wo ich es absolut nie erwartet hätte, da sitzt einer und betet. Da wo ich es überhaupt gar nicht erwartet hätte, nämlich bei diesem Gangster, Saulus, da treffe ich auf Gottes Gegenwart. Das muss für den Hananias viel bedeutet haben. Also ausgerechnet dort, überall anders hätte er es vermutlich vermutet, aber ausgerechnet dort. Ich könnte mich fragen, wie steht es mit meiner inneren Beweglichkeit, und die zu einer äußeren dann ja auch wird, die mir hilft, mich auf den Weg zu machen, auf Veränderungen einzulassen. Kann Gott mich noch rufen? Bin ich bereit, mich zu bewegen? Bin ich offen dafür, mich überraschen zu lassen? Und alle Annahmen, die ich bisher so hatte, über den Haufen werfen zu lassen. Dritte Anmerkung. Wenn aus Feinden Freunden werden sollen, braucht es Wirklichkeit. Es ist ja nicht so, dass der Hananias ein besonders verträglicher Genosse gewesen wäre, mit dem es Jesus zu tun hatte. Der war schon auch so ein bisschen wie wir. Denn seine Antwort ist nicht die, dass er sofort losgeht, sondern zunächst sagt er einmal, Herr, ich habe ganz schön viel von dem gehört. Vielleicht steckt er auch zwischen den Zeilen, vielleicht müsste ich dir das nochmal sagen. Oder in Erinnerung rufen, was das für ein, naja. Ja, Dankeschön, vielen Dank. Wasser aus der Technik? Ah, nein, danke. Danke. Entschuldigung. Also. Das blubbert ja nicht mehr. Also gut. Herr, ich habe so viel von dem gehört. Geht's uns nicht oft genauso? Wir beurteilen die Dinge vom Hörensagen. Gehört hat man schon vieles. Ich kenne das aus meiner eigenen beruflichen Disziplin, aus der Theologie. Da diskutiert man mit Menschen und die sagen, ich bin so luthrisch. Wenn man dann mal nachbohrt, dann merkt man, so viel von Luther haben sie noch nicht gelesen. Sie haben immerhin manches gelesen, was andere über Luther sagen. Oder was sie gehört haben, was andere über Luther sagen. Oder irgend sowas. Also in meiner Disziplin gibt es schon eine gewisse Quellenscheu, sich die Mühe zu machen. Man liest oft nur das, was andere über jemand oder etwas sagen. Vielleicht ist es in anderen Berufszweigen besser. Aber wir Menschen neigen grundsätzlich zu einer gewissen Quellenscheu. Denn das macht Mühe und hin und wieder macht das Ärger. Auch in den persönlichen Beziehungen neigen wir zu einer gewissen Quellenscheu. Ich habe so viel von dem gehört. Du, ehrlich gesagt, reicht es. Also habe jetzt nicht so viel Lust, ihn kennenzulernen, von dem, was ich so gehört habe. Wenn wir einander begegnen wollen, und wenn sich untereinander etwas verändern soll, in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in der Beziehung von Völkern beispielsweise, dann geht das nicht auf noch so sicherer Distanz. Dann geht das nicht. Dann geht das nicht mit heruntergeklapptem Visier. Dann muss man nicht nur das Visier hochklappen, sondern am besten den Helm noch abnehmen. Wenn aus Feinden Freunde werden sollen, braucht es diese Wirklichkeit der Begegnung. Und diese Wirklichkeit ist aber immer nur der Ausgangspunkt. Sie ist nicht der Endpunkt, nicht der Schlusspunkt. Es gilt zu sehen, was ist, wahrzunehmen, sehen, was geworden ist, aber auch zu sehen, was daraus werden kann. Hoffnungsvoll zu sehen, mit Hoffnung in die Zukunft zu sehen. Es gilt, die Geschichte mit der Wirklichkeit und mit der Hoffnung zu verknüpfen. Vierte Anmerkung. Wenn aus Feinden Freunde werden sollen, braucht es herzhaften Mut. Jetzt geht er also tatsächlich, der Ananias. Nachdem Jesus doch irgendwie offensichtlich Wert gelegt hat, dass Hörensagen nicht genügt. Und wie begegnet er ihm? Er trifft ihn und sagt zu ihm: Lieber Bruder Saul. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich, wie hätte ich das formuliert? Wahrscheinlich so nicht. Möglicherweise. Wie begegnet man seinen Feinden oder zumindest seinen Fremden? Wie macht man die Fremde zu Freunde? Vielleicht indem man sich zunächst zu Gästen machte. Übrigens im neutestamentlichen Griechisch gibt es das Wort Xenos. Das gleiche, bei uns ist das als Xenophobie, als Fremdenfeindlichkeit, kommt das in unserer Sprache vor. Xenos heißt der Fremde und der Gast gleichermaßen, je nach Zusammenhang. Der Fremde ist also als Gast anzusehen. Und der Gast durchaus auch als ein Fremder, den ich kennenlerne. Wo wir nicht aufeinander zugehen, kommen wir einander nicht näher. Man könnte fragen, woher kommt solch ein Mut? Vielleicht viel weniger aus dem Naturell des Ananias, der nun auch seine Vorbehalte hat gesagt, so manches gehört. Oh Jesus, schon so einfach mit dem Saulus hier. Gefährlicher Bursche. Vielleicht weniger aus seinem natürlich mutigen Naturell. Solch mutige Naturelle, die neigen eher schnell zum Hasardeurtum. Vielleicht mehr aus dem Gehorsam zu Gott. Aus der Hoffnung, dass da etwas werden kann. Mut muss von der Hoffnung gestärkt werden, damit es nicht einfach Übermut ist. Und Mut kostet etwas. Aber Feigheit kostet auch etwas. Ist nicht besser. Ist nicht billiger, nur der Preis ist anders. Beide haben ihren Preis. Was ich jetzt so, als ich diesen Text noch einmal gelesen habe, was ich so bei mir gedacht habe dann, kam mir plötzlich der Gedanke, wie nötig dieser Hananias doch war. Für sich, um seine eigene Angst zu überwinden, vielleicht auch seinen Hass, ich weiß es nicht, aber auch für Paulus, damit Paulus sehen werden konnte und seinen Weg finden konnte. Und auch für die, von denen weder Paulus noch Hananias irgendeine Vorstellung hatten. Die später die Missionspredigten von Paulus gehört haben, die noch später seine Briefe gelesen haben. Wir. Wie nötig war der für uns heute? Wir hätten, hier in der Schriftlesung haben wir es gerade gehört, wir hätten keinen paulinischen Text gelesen ohne diesen Ananias. Wenn der bei seinen Vorbehalten geblieben wäre, bei seinem Hörensagen, wenn der sich verweigert hätte. Gut, möglicherweise hätte Jesus noch einen anderen gefunden, sei dahingestellt. Aber man muss sich das einfach auch mal vor Augen halten, was daraus geworden ist. Wie Hoffnung Frucht getragen hat. Es braucht diesen herzhaften Mut, das Herz zu wagen, das Herz zu riskieren, diesen Mut, der von Herzen kommt, aufeinander zuzugehen, auch da, wo die Dinge ganz schlecht stehen, auch da, wo die Chancen ganz gering stehen. Wir haben vorher schon mal den Wochenspruch gehört für diese Woche. Im Losungsbuch, nicht? Dass Jesus gekommen ist, Menschen selig zu machen. Das ist der Schluss der Zachäus-Geschichte. Zachäus galt unter seinen Zeitgenossen als hoffnungsloser Fall. Da hat keiner irgendwie was drauf gebetet, damit aus dem Kellner was Ordentliches werden könnte. Aber Jesus hat ihn gesehen. Jesus ist ihm begegnet. Jesus hat die Nähe zu ihm gewagt. Die Feinde von gestern sind die Freunde von morgen. Das braucht ein Fundament. Beweglichkeit, Wirklichkeit, herzhaften Mut. Ich versprach zum Abschluss ein Beispiel, weil wir jetzt eben in Frankreich waren. Wir haben gesagt, wir waren auch an zwei Gräbern. Wir waren erst am Grab, weil sich das so von der Richtung her ergab, erst am Grab von Charles de Gaulle in Colombey in der Champagne. Ein kleines Dorf, ein noch kleinerer Friedhof, ein ganz bescheidenes Grab dieses großen Mannes, neben seiner Frau beerdigt wird. Charles de Gaulle war der im Januar 1963 mit Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag unterschrieben hat, den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. In den 100 Jahren vor meiner Geburt haben Deutsche dreimal Franzosen aufs Blutigste überfallen. Und dann gibt es einen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Aber Charles de Gaulle wusste auch etwas. Er sagte, Sie haben den Anfang gemacht, wir haben das Werk fortgesetzt. De Gaulle wusste, was wir Januar 63 ratifizieren. Das haben wir nicht begonnen, das haben andere begonnen. Und mit Sie meinte er Robert Schumann und Konrad Adenauer, der 63 auch noch dabei war. Schumann ging es schon nicht mehr gut und er starb wenige Monate später dann in seinem Heim in Lothringen. Auch an seinem Grab standen wir später noch. Deutsch-französische Freundschaft. Das klingt nett, aber war vor 70 Jahren unglaublich unwahrscheinlich. Nach diesen 100 Jahren dreier Deutscher aufs Blutigste gewordenen Überfälle. Am 8. und 9. Oktober 1948 trafen sich der damalige französische Außenminister Robert Schuman und der noch nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer. Er wurde erst einige Zeit später Bundeskanzler. Damals war er gerade ganz frisch der Präsident des Parlamentarischen Rates, die also das Grundgesetz auszuarbeiten hatten noch. Und die trafen sich in Bassenheim, das ist in der Nähe von Koblenz, auf einer kleinen Burg. Ein kleiner Ort, heute etwa 3000 Einwohner, so eine kleine Burg, aber einen weitläufigen Park, der zu dieser Burg gehört. Diese Burg war damals im Besitz des französischen Besatzungsgouverneurs Etienne de Boislambert. Der stellte seine Burg für diese Begegnung zweier Menschen von zweier völlig verfeindeter Völker einfach zur Verfügung. Und die beiden trafen sich persönlich und ganz geheim. In Adenauers Terminkalender war nichts eingetragen. Auch seine engsten Mitarbeiter wussten nichts von diesem Treffen. Noch Jahre später wusste man nichts davon. Es gab kein Protokoll, nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Erst Mitte 60er Jahre, als Adenauer seine Memoiren schrieb, hat man plötzlich gemerkt, auf der Frankfurter Buchmesse, dann hat er das erste Mal daraus vorgelesen, und dann haben Menschen plötzlich gemerkt, hoppla, da gab es im Oktober 48 ein geheimes Treffen. Und man hat wahrgenommen, dies war der Anfang deutsch-französischer Freundschaft. Dass sich zwei Männer getroffen haben, aus völlig, über Jahrhunderte hinweg, Erbschaft, Feindschaft, völlig verfeindeten Lagern. Und ihr Treffen war als es dann später bekannt wurde, immer noch sehr umstritten. In den jeweiligen Völkern auf beiden Seiten. Sie trafen sich trotz großer Meinungsunterschiede. Die französische Sicherheitsfrage war eine schwerwiegende Frage nach den 100 Jahren davor. Und für die Deutschen, für Adenauer, die Saarfrage, wohin wird das Saarland gehören, wenn es zu einer Friedensordnung kommt? Aufgrund dieses Treffens ist dann im Jahr 1950, am 9. Mai 1950, die sogenannte Montanunion gegründet worden. Schumann hat sie bekannt gegeben, sein Vorschlag, eigentlich ein Vorschlag eines Freundes, eines französischen Unternehmers, den er ausgearbeitet und vertieft und dann präsentiert hatte, in Abstimmung mit Adenauer. Daraus ist die Europäische Union geworden. Daraus sind bis heute über 70 Jahre Frieden geworden. Man muss lange, sehr, sehr lange in den Geschichtsbüchern zurückgehen, bis man in Europa 70 zusammenhängende Friedensjahre findet. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich möchte mit diesem kleinen Beispiel schließen. Vielleicht noch mit dem einen Hinweis. Schumann und Adenauer waren zu dieser Begegnung in der Lage, weil sie gemeinsame Wurzeln hatten. Ihre gemeinsamen Wurzeln lagen in Caux. Das ist ein kleiner Ort überhalb des Genfer Sees. In Caux hat Frank Buchmann, ein amerikanischer, eigentlich Unternehmer, Hotelier von Haus aus, dann Pastor, hat dort sein Europa und heute sein Weltzentrum gegründet. In einem großen alten Palasthotel, ein Tagungshotel. Das waren Christen. Christen, die für die Versöhnung Europas und der Welt, aber jetzt denke ich vor allem an Europa, unendlich viel getan haben. Frank Buchmann hat später dann den höchsten Orden der Bundesrepublik dafür erhalten. Und als er gestorben ist, hat das Bulletin der Bundesregierung sehr lobende Worte für ihn gehabt. Beide, Schumann und Adenauer, waren dort in Caux. Beide hatten ihre geistlichen Wurzeln, ihren tiefen Glauben dort vertiefen können, sodass er fähig war, politische Anstrengungen in Richtung Frieden zu unternehmen. Das nur noch als kleine Schlussbemerkung, als Nebenbemerkung. Diese Männer, die haben das nicht aus Sympathie füreinander getan, sondern das, was der Predigttext heute auch sagt, aus tiefem Glauben, aus ihrer Verantwortung Jesus Christus gegenüber zum Handeln gebracht. Die Feinde von gestern könnten die Freunde von morgen werden. Im Kleinen meines eigenen Lebens und im Großen dieser Welt. Nochmal zum Schluss, Charles de Gaulle. Sie haben den Anfang gemacht und wir haben Ihr Werk fortgesetzt. Oder vielleicht müssten wir für uns sagen, wir haben Ihr Werk fortzusetzen. Ich würde gern beten. Und wir danken, Herr Jesus Christus, dass es immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch Frauen und Männer wie Hananias gab, Robert Schumann, Konrad Adenauer und viele andere. Ich danke dir für die Frauen und Männer, die den Mut gehabt haben, Schritte aufeinander zuzutun, Herz und Hoffnung zu zeigen, deinen Versöhnungswillen in diese Welt zu tragen. Und ich danke dir für das viele Gute, das bis heute für uns daraus entstanden ist. Lass uns selbst solche Menschen sein im Kleinen unseres Lebens und lass, dass das durch unser Leben Früchte tragen kann. Amen.